Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und hallo zu einem kleinen Update von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ganz kurz, einfach mal ein bisschen was reingeschmissen. Ich bin auch nicht alleine hier. Ich begrüße ganz herzlich den Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Ja, Ferrari und Mercedes haben ihre Autos vorgestellt und da müssen wir natürlich ganz kurz mal was drüber machen, denn es sind nun mal die beiden Top-Teams. McLaren hat es auch vorgestellt, aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt, dass wir McLaren-Renault zu einem Top-Team küren könnten. Deswegen fokussieren wir uns ein bisschen auf Ferrari und Mercedes. Und was soll man sagen, Christian? Der Mercedes, wenn wir den einfach mal als ersten besprechen wollen, hat sich eigentlich nicht verändert im Vergleich zum letzten Jahr.
Ja, also man muss die Änderungen, wenn man sie dann sucht, wirklich mit der Lupe suchen. Mit Ausnahme natürlich, aber das setzen wir jetzt mal voraus, dass Halo das ja bei allen Autos neu ist. Aber ansonsten, glaube ich, ist bei Mercedes ganz klar, man setzt auf Evolution statt Revolution. Und das ist wahrscheinlich auch vernünftig so, denn dieses Konzept war in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. Und wie wir wissen, wurden die Regeln zwar im Detail geändert, eben zum Beispiel, was Halo angeht und damit auch ein minimal erhöhtes Mindestgewicht. Aber was die Aerodynamik angeht, was die Basics dieser Fahrzeuge angeht, ist das Reglement eigentlich gleich geblieben. Und Mercedes setzt da auf eine Formel, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich war. Die Frage ist, ist der Schritt, den sie gemacht haben, groß genug, um auch vor allem die Angriffe von Ferrari und Red Bull, denn das sind die Favoriten, die alle momentan so auf dem Zettel haben, nochmal abzuwehren.
Was ich ganz interessant finde, in den ganzen Mitteilungen, die die Teams dann herausgeben, war man relativ eindeutig, dass man bei Mercedes einfach keine Experimente eingehen wollte. Man sagte dann lieber die launische Diva, als irgendwie irgendwas in den Ofen zu schießen. Wird das jetzt so deiner Meinung nach auch der Schritt für die nächsten Jahre bis zum nächsten Reglementwechsel 2021 sein, dass man jetzt dieses wirklich extrem gute Gesamtpaket bei Mercedes eigentlich immer nur in kleinen Nuancen verändern wird, bis es dann 2021 zum neuen Motorenreglement kommt?
Ja, aber ich glaube, dass das auch bei den anderen Top-Teams so sein wird, weil dieses Reglement haben wir jetzt schon ein ganzes Weilchen in den Grundzügen zumindest so feststehen. Das heißt, alle Top-Teams, die ja unfassbar viele Ressourcen dafür aufwenden, mit Simulationen und so weiter, sich diesem Reglement zu nähern, kommen dem Optimum immer näher. Und deswegen rücken auch die Teams untereinander. Also ich gehe auch davon aus, dass die Abstände zu den kleineren Teams dieses Jahr deutlich geringer sein werden als im vergangenen Jahr. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass nach so vielen Jahren dieses Reglements jetzt noch irgendeins der Top-Teams merkt, wir haben uns da völlig verirrt in diesem und jenen Bereich und wir stellen jetzt alles auf den Kopf. Stattdessen glaube ich viel eher, dass die Weiterentwicklung auch während der Saison wieder ganz exzessiv vorangetrieben wird und dass die Schritte zwischen den Jahren, die ja noch vor 10 Jahren in der Formel 1 sehr, sehr groß waren teilweise, dass die immer kleiner werden, sondern es verlagert sich einfach immer mehr in die Saison rein auch schon. Ganz viele Elemente, die wir Ende 2017 zum Beispiel gesehen haben, finden sich jetzt auf den Autos auch wieder.
Ja, oder auch, dass Teams zum Beispiel sagen, dass das Auto, was sie jetzt vorgestellt haben, McLaren war da ganz vorne mit dabei, dass das Auto, was wir jetzt haben, so quasi so ein Basispaket ist. Ja, und das wird dann immer wieder mit kleinen und großen Sachen abgedatet und dann theoretisch schon in Australien hat man ein ganz anderes Auto, was man so gar nicht gesehen hat und finde ich eigentlich ganz spannend. Toto Wolff hat sich im hauseigenen Mercedes Werbespot-Video, wenn man so will, zum Shakedown und der ersten Präsentation des Autos geäußert und ja, da merkt man, der Mann ist happy, dass das Auto so zusammengestellt worden ist, wie es zusammengestellt worden ist. Wir hören mal rein.
Wir hatten einen guten Tag. Es ist immer toll zu sehen, wie das finale Produkt zusammenkommt. Viele Stunden, viele Tage und Nächte und dann am Ende fährt das Auto. Es ist immer wieder unglaublich zu sehen, dass etwas, was noch in 1000 Teilen vorgestern war, heute auf der Strecke fährt. Und ich bin unheimlich stolz, was die Mannschaft erreicht hat. Und jetzt ist der erste Milestone erreicht. Wir fahren und jetzt gehen wir zum Testen und schauen, ob wir schnell genug sind.
Ja, mal schauen, ob wir schnell genug sind. Das war so am Ende das, was er gesagt hat. Ich frage mich das auch. Also ich bin sehr auf diese Testfahrten gespannt, obwohl gerade auch diese ersten Testfahrten in Barcelona, da kann man jetzt noch nicht so viel ablesen. Wir hatten ja auch schon Saisons, da waren Teams vorne mit dabei. Und die hat man dann schon bereits beim ersten Rennen nicht mehr da vorne mitgesehen. Aber ich glaube, gerade dieser Zweikampf zwischen Mercedes und Ferrari wird interessant, aber auch der Zweikampf bei Mercedes generell, weil Valtteri Bottas geht in seine zweite Saison bei Mercedes. Und ich finde schon, dass man von ihm dieses Jahr mehr erwarten sollte.
Es sollte eigentlich ein bisschen mehr kommen noch von Valtteri Bottas als vergangenes Jahr, wobei er, das muss man auch dazu sagen, schon 2017 seinen Job ganz ordentlich gemacht hat. Also er hat Pole Positions eingefahren, er hat Rennen gewonnen, er hat Lewis Hamilton dann und wann noch mal gefordert. Ich erinnere mich an das Wochenende in Sochi, wo Hamilton ja überhaupt nicht Land gesehen hat gegen ihn. Aber was gefehlt hat, war die Konstanz, speziell dann in der zweiten Saisonhälfte, als Lewis Hamilton so ein bisschen den Braten gerochen hat, jetzt geht's hier langsam um die WM, dann war da doch ein relativ großer Klasseunterschied zwischen den beiden sichtbar. Von der Papierform her müsste Valtteri Bottas dieses Jahr eigentlich ein bisschen besser dastehen. Er kennt das Team, da ist er ja letztes Jahr sehr, sehr kurzfristig dazugestoßen. Die Sitzoptimierung zum Beispiel, die Dinge, wie er ins Auto integriert werden konnte, rein was Komfort angeht, für ihn subjektiv, all das wird wesentlich besser funktionieren als im vergangenen Jahr. Trotzdem glaube ich nicht, dass er unterm Strich aufs gesamte Jahr gesehen die Mittel hat, um Lewis Hamilton fahrerisch wirklich was entgegenzusetzen. Ich glaube, der Abstand wird am Jahresende ein bisschen kleiner werden, was die Punkte angeht. Ich hoffe es, ich wünsche es ihm auch, weil ich ihn für einen sehr talentierten Fahrer halte. Aber diese Ausnahmeerscheinung, Lewis Hamilton zu schlagen, da braucht er schon wirklich ein ganz, ganz besonderes Jahr und Lewis Hamilton vielleicht nicht sein Bestes.
Er selbst hat sich auch bei Mercedes geäußert in diesem Videospot, in dem auch Toto Wolff sich geäußert hat, zu seiner zweiten Saison bei Mercedes AMG Petronas.
Of course now, second season with a team, my targets need to be higher. And, you know, I think I'm going to be asking from myself a bit more consistency over the season, so I want to be performing in every single race at a good level. And yeah, I got my first wins, first poles, and I'm very hungry for more.
Konstanz ist eigentlich ein schönes Stichwort gewesen, was er gesagt hat. Er möchte einfach konstanter werden, er möchte noch mehr Punkte einfahren, er möchte seine Leistung aus dem letzten Jahr noch verbessern. Und die Konstanz hat Bottas ja in gewisser Weise auch gefehlt. Ne? Das war ja zu Beginn der Saison richtig, richtig stark. Da hat er Lewis Hamilton ordentlich Paroli geboten. Ja, als es dann ernst wurde, hat Lewis Hamilton richtig angezogen und ihn auch dominiert, wenn man so will. Aber trotzdem hat auch Bottas einige Fehler gemacht, die vermeidbar gewesen sind. Ja, und der muss natürlich zeigen, dass es sich lohnt, ihn dabei zu halten im Team. Und der Weltmeister Lewis Hamilton geht natürlich auch mit sehr viel Selbstbewusstsein in die Saison, aber auch einer sehr, sehr großen Portion Dankbarkeit, dass er weiterhin Teil von Mercedes sein darf. Wir hören mal rein, was er gesagt hat.
I'm forever grateful for the opportunity to continue on with Mercedes-Benz. Obviously they signed me when I was 13, so every race, every single lap that I've done in Formula One has been on Mercedes-Benz, and so to be a part of, an integral part of the brand and of the team, I'm now the most successful Mercedes driver of all time, so it's really, really neat, and the success has just been just phenomenal, but it really is the teamwork collectively, you know, the unit is just the best I've ever seen in Formula One, and I'm pretty sure that the sport's ever seen, so proud to be a part of that, and I'm proud to be that chain that helps win.
Er ist stolz darauf, ja, Teil dieses Teams zu sein. Das Teamwork bei Mercedes lobt er ja über den grünen Klee, dass das einer der größten Faktoren ist, weswegen Mercedes eben ganz oben steht in der Tabelle der Formel 1, weswegen er auch der erfolgreichste Mercedes-Fahrer aller Zeiten jetzt mittlerweile ist. Und ja, er wird ja wohl offensichtlich auch noch Mercedes länger erhalten bleiben. Ne? Ist da jetzt ein bisschen was rausgekommen zu den anstehenden Vertragsverhandlungen zwischen Mercedes und ihm?
Ja, also es gab ja Der Anstoß der Geschichte war ein Artikel in der Daily Mail diese Woche, wo Lewis Hamilton auf Basis von ein paar Tweets oder Instagram-Postings, die er abgesetzt hat, direkt mal mit der MotoGP in Verbindung gebracht wurde. Das ist natürlich totaler Quark und das wurde beim Launch diese Woche auch klargestellt. Es geht jetzt langsam rein in das Thema Vertragsverlängerung. Der Vertrag von Lewis Hamilton läuft zum Jahresende ab und ich glaube, es ist relativ deutlich, dass beide Seiten miteinander weitermachen wollen. Es wären ja eigentlich ein paar Verträge ausgelaufen Ende dieses Jahres, aber Sebastian Vettel hat dann vorzeitig verlängert, Max Verstappen ebenso. Wir glauben zwar, dass beide theoretisch die Möglichkeit hätten, aus ihren Verträgen aussteigen zu können, aber das wäre dann schon eher eine Überraschung. Also ich glaube, es läuft alles darauf raus, dass Mercedes und Lewis Hamilton sich noch in der ersten Jahreshälfte einigen werden auf einen neuen Vertrag. Da wird es mit Sicherheit ein bisschen um Geld gehen. Und vielleicht haben wir im Zuge des Launches schon das erste kleine Signal und Indiz in Richtung Vertragsverlängerung gesehen, weil Lewis Hamilton nämlich angekündigt hat, er werde seine Social-Media-Strategie ein bisschen umstellen und weniger spontan posten, das Ganze ein bisschen professioneller auslegen. Also so, dass es auch für einen Weltkonzern wie Daimler bzw. Mercedes-Benz einfacher zu verkraften ist, weil manchmal hat ja die APR-Abteilung da doch einen Brocken hingelegt, den die erstmal runterschlucken mussten wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass das weitergehen wird. Die Frage, die sich mir eher stellt, was die Mercedes-Fahrer angeht, ist, ob Valtteri Bottas seine Zukunft hat. Und ich glaube, da wird sehr, sehr viel auf die erste Saisonhälfte drauf ankommen.
Wir werden natürlich auch hier bei Starting Grid beobachten. Übrigens nächste Woche Donnerstag, 1. März, 20 Uhr, Starting Grid live hier auf meinsportradio.de. Solltet ihr auf jeden Fall dabei sein und anrufen. Dann werden wir natürlich auch über Ferrari sprechen, die ja auch ihren Wagen vorgestellt haben für die nächste Saison. Ja, und was erstmal festzuhalten bleibt, ist, er ist weiterhin rot. Ja, das Rot ist ein bisschen roter geworden, wenn man so will, ist ein bisschen dunkler geworden. Schöner Wagen, wie ich finde, aber es fällt natürlich auf, kein richtiger Hauptsponsor, ne? Santander ist ja ausgestiegen aus dem Formel 1 Sponsoring und dann gab es ja die Gerüchte rund um IQOS, dieser E-Zigaretten-Geschichte von Philip Morris, mit der ja Ferrari den Vertrag verlängert hat. Und ja, es ist schon ein bisschen komisch, gerade so ein Team wie Ferrari ohne wirklich einen Titelsponsor zu sehen und auch auf den Overalls der beiden Fahrer ist eigentlich gähnende Leere. Ja, ist es so schwer, da jetzt was hinzubekommen oder glaubst du, dass es einfach das Problem ist, dass das mit der Tabakwerbung und auch E-Zigarettenwerbung einfach nicht eine Option darstellt, die auf Dauer möglich ist?
Ich glaube, das Thema hat mehrere Ebenen. Die erste ist, die Tabakwerbung, wie du richtig ansprichst, ist ja schon seit vielen Jahren verboten. Trotzdem arbeitet Ferrari im Hintergrund sozusagen weiterhin mit Philip Morris zusammen. Also da gibt es ein relativ komplexes kommerzielles Abkommen. Philip Morris zahlt auch nach wie vor als eins der größten Sponsorings in der Formel 1 am Ferrari, vermarktet dafür die Marke Ferrari. Also soweit ich weiß, ist Philip Morris sozusagen auch Marketingagentur für Ferrari und verkauft Werbeflächen. Wir wissen das nicht ganz genau. Jedenfalls kommt da nach wie vor sehr, sehr viel Geld rein, auch wenn keine Marlboro-Logos mehr auf dem Ferrari drauf sind. Und dann ist bei Ferrari natürlich ein anderes Problem. Es ist nach wie vor ein nicht so einfaches wirtschaftliches Umfeld, was die Sponsorensuche angeht. Und gerade ein Team wie Ferrari kann sich natürlich nicht billig verkaufen und wirklich die ganz großen Deals zu finden, ist schwierig. Also da haben wir in den letzten Jahren eine Handvoll davon gesehen, zum Beispiel Martini fällt mir spontan ein bei Williams, aber die werden immer seltener. Es ist nicht mehr so wie noch vor 20 Jahren, wenn da ein Hauptsponsor ausgestiegen ist, dass der nächste schon in den Hufen gescharrt hat. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Aber man muss sich um Ferrari ganz bestimmt keine Sorgen machen. Also das ist nach wie vor eins der reichsten Teams der Formel 1, wenn nicht das reichste überhaupt, bekommt auch den größten Topf aus den Einnahmen der FOM, das, was wir früher immer Bernie Money genannt haben. Also Ferrari ist mit Sicherheit finanziell sehr, sehr gut gestellt.
Ja, das ist gar keine Frage. Der SF71H, das ist der Wagen, mit dem man dieses Jahr in den Start gehen will. Was fällt erstmal auf, wenn man sich den Wagen anguckt? Ein vermeintlich verlängerter Radstand, wo Ferrari ja generell ein sehr aggressives Team ist, was das angeht. Und die Sidepods. Die Sidepods ja auch bei vielen anderen Teams so flach und relativ eng gehalten. Red Bull hat da ja auch sehr schöne Flügelelemente an den Sidepods gehabt. Und ich finde, ganz persönlich, wenn ich das Auto jetzt so als erstes Designobjekt sehe bei Ferrari, sehr aggressiv. Man hat ja auch, Mattia Binotto hat das gesagt, das, was man letztes Jahr eh schon an Aggression hatte, nochmal versucht zu behalten auf jeden Fall, denn vieles am letztjährigen Auto hat ja gut funktioniert. Und da noch ein bisschen was dazu zu schieben, das Konzept nochmal ein bisschen zu verfeinern. Also so rein von der ganzen Physiognomie, wenn man will, ein Wagen, der auf jeden Fall, ohne jetzt die Testfahrten gesehen zu haben, schon mal was verheißen lässt, oder?
Absolut, also rein optisch, wenn wir es mal betrachten von der Laienwarte sozusagen, hat sich der Ferrari mit Sicherheit stärker verändert als der Mercedes. Ist natürlich auch erklärbar, weil Mercedes braucht nicht den großen Schritt, den Ferrari braucht, um diese Lücke, die letzte, die noch da ist, wirklich zu schließen. Beeindruckend finde ich, weil du den Bereich gerade angesprochen hast, nicht nur am Ferrari, sondern generell an den Formel-1-Autos, an den modernen, dass obwohl diese Antriebe mit Elektromotoren und all der Technologie, die da jetzt drinsteckt, eigentlich einen extrem hohen Kühlungsbedarf haben sollten, sollte man meinen, werden die Kühlschlitze immer kleiner. Also das ist für mich so ein Merkmal, wo man den Fortschritt der Formel 1 wirklich über die Jahre betrachten kann, weil wenn man jetzt mal die 90er Jahre oder auch die 2000er noch hernimmt, hatten wir riesen Seitenkästen mit Airbox-Einlässen und so drin. Das ist also totaler Schnee von gestern. Die Dinger werden immer kleiner und auch die Cola-Flaschenform, die berühmte, also dieses Zusammenlaufen der Karosserie im Heckbereich, wird immer extremer ausgeprägt, obwohl da eine ganze Menge Technik drinsteckt. Sehr beeindruckend. Nur, und das vielleicht an der Stelle ganz kurz angemerkt zu den Formel 1 Launches generell, wir sollten uns davor hüten, jetzt jedes Flügelchen zu analysieren und jedes kleine Teil, wie du schon richtig gesagt hast, Kevin. Erstmal ist jetzt der Test in Barcelona. Da sind mit Sicherheit noch nicht alle Teile dran, die dann in Melbourne drankommen. Und in Melbourne werden wir bei einigen Teams schon wieder völlig neue Autos sehen. Also mit stark veränderten Frontflügeln, stark veränderten Heckflügeln möglicherweise. Da gibt es sicher viele, viele Änderungen. Teilweise auch im Aerodynamikbereich Dinge, die man gar nicht sieht, die sich nämlich unter dem Auto beim Unterboden abspielen. Also ich glaube, es ist noch zu früh, um sich die Dinge anzuschauen. Cyrilla Bittebuhl hat es auch gesagt gestern beim Termin, wo mein Kollege John Noble da war. Das Auto, das wir präsentiert haben in den ersten Bildern, war quasi erstmal nur ein Render der Lackierung eigentlich, aber das, was dann in Melbourne fahren wird, das ist was ganz anderes. Von daher, glaube ich, sollten wir aufpassen, dass wir nicht zu viel in diese Fotos, die wir bis jetzt gesehen haben, reininterpretieren.
Halo, das ist allerdings etwas, da sind die Teams hart am Arbeiten und die Fahrer werden ja auch immer danach gefragt, wie funktioniert Halo bei dir? Kimi Räikkönen hat ja bereits im Auto gesessen und hat sich bei der Ferrari-Präsentation auch zum Thema Halo geäußert.
Yeah, the Halo, it looks so different, but to be honest, we tried it last year a few times and it wasn't big difference really. You get used to it and you don't really notice it. Obviously, with this car, it's designed into it, so it should be even better. It should be less visible even when you're driving, so it looks a bit different. But then with all the different rule changes over the year, you know, cars look different, but then we get used to it very quickly. So, it's what it is, and it's a safety thing, so I think it's happy to take it.
Er stellt nochmal klar, dass es ein Sicherheitsaspekt ist, deswegen ist er froh, dass es das gibt. Er sagt aber auch, und das finde ich, ist bei den Inneneinsichten, die manche Teams ja auch gewähren, offensichtlich, dass Halo ja jetzt tatsächlich klar mit dem Auto verbunden ist, Christian. Das sieht man ja auch, die Lackierungen sind angepasst, das ist ja auch theoretisch Werbefläche, Ferrari nutzt das ja auch für den Uhrensponsor. Und es ist wirklich, wenn man sich das mal anguckt, ich glaube, Red Bull hat da auch ein Foto gepostet, es ist wirklich sehr fein, quasi an der Nasenspitze. Also wenn ihr jetzt schielt, theoretisch, seht ihr ja auch eure Nasenrücken, ja. Und so ein bisschen ist das ja auch. Und Daniel Ricciardo sagt ja auch, wenn ich gerade ausfahre auf flacher Strecke, dann fällt mir Halo gar nicht auf. Klar, wie wird es sein, wenn man zum Beispiel Spa-Eau Rouge hochfährt? Ja, dann wird man Halo schon merken und sehen. Aber ich finde, der Tenor der Fahrer, da es ja jetzt verbunden ist mit dem Auto und verbaut ist, scheint denen allen nichts auszumachen.
Ja, also ich glaube, da tritt ein ähnliches Phänomen auf, wie man kennt vielleicht, es gibt sie nicht häufig, aber es gibt sie, diese Skihelme oder auch andere Helme oder auch Skibrillen, wo in der Mitte zwischen den beiden Augen nochmal so ein kleiner Mittelbalken oder ich weiß jetzt nicht, was das korrekte Wort dafür ist. Wenn man sich die von außen anguckt, würde man auch denken, dass das die Sicht einschränkt ein bisschen, tut's aber in der Praxis überhaupt nicht, also man merkt gar nichts davon. Und Halo, es ist natürlich was anderes, ob wir das jetzt aus Cockpit-Perspektiven, weil da gibt's ja ein paar Videos uns anschauen oder auch im Simulator und was dann Realität ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich schon sichtbar für die Fahrer und das ist ja auch das Feedback, das kommt. Aber es gab jetzt keinen einzigen, der sich darüber dramatisch beschwert hat, was die Sicht angeht. Das einzige Problem, das bereits letztes Jahr geäußert wurde, ist tatsächlich, wenn du beim Start beim ungünstigen Winkel stehst, dass du mit der Ampel möglicherweise Probleme haben wirst. Aber auch da wird's mit Sicherheit eine Lösung für geben oder man wird sich das vorher anschauen. Weiß ich nicht genau, aber ich glaube nicht, dass Halo ein Sichtproblem ist. Schön finde ich es immer noch nicht, aber selbst jetzt nach ein paar Launches muss ich sagen, wo die farblich integriert sind, mich persönlich stört es immer noch, klar, aber man gewöhnt sich dran. Also es wird wie bei allem sein in der Formel 1, oft haben wir schon aufgeschrien, wie hässlich ist denn dies oder jenes, aber ich glaube spätestens nach 4-5 Rennen wird man es nicht mehr groß merken.
Ja, das glaube ich auch. Sebastian Vettel hat sich noch geäußert, abschließend zum Thema Teamwork, auch bei Ferrari, denn Ferrari hat das richtig schön gemacht, hat das ganze Team, nicht alle, aber viele aus dem Team um das Auto versammelt. Es war wesentlich weniger steril, als noch letztes Jahr bei Ferrari war und es wirkte alles ein bisschen menschlicher, ganz ehrlich, und hat dann aber auch das Team nochmal gelobt, denn wir kennen Sebastian Vettel, Forza Ferrari, grande macchina, das ist auch grande, wie sagt man, was ist denn Team auf Italienisch? Ich habe keine Ahnung, ich hätte eigentlich gar nicht anfangen sollen damit, aber wir hören einfach mal Sebastian Vettel, wenn er sich zum Team bei Ferrari äußert.
I think it's very nice, you know, as we all touched on, it's a lot of hours, a lot of work that goes in, not just during the off season or winter, but even, you know, very early during last season, starting the new project. And to stand here now, I think it's very special for all of us. And I think what they are waiting for us to say is how it feels. So we can't wait to get out on the track. to see how the car performs, how it behaves. I think that's the answer that we all want to get, and we go from there. But for sure, the amount of effort that has gone in, the attention to detail in so many areas that I asked and, you know, they explained to me, it's impressive. And as Matthias said, the real magic happens sort of underneath from what you can see. But every little detail matters. Every little part, you know, can make a difference. And I think this year's car is a big step from last year. So let's see how it feels.
Ja, er stellt nochmal klar, dass es wichtig ist, dass das, was im Auto passiert, die Magie, die passiert eigentlich unter der Haube. Und da ist das ganze Team natürlich tagtäglich am Arbeiten, nicht nur im Winter, sondern auch schon während der Saison und tut alles dafür, dass das Auto am Ende wirklich ein perfektes Gesamtpaket ist, erfolgreich für Ferrari ist. Ja, und er möchte wissen, wir möchten natürlich alle wissen, Christian, wie sind die Autos wirklich, und deswegen freuen wir uns auf die Testfahrten, ne?
Genau. Und da vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Ja. Wir bei unseren, mit unseren Portalen motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com berichten natürlich auch dieses Jahr mit Live-Ticker von jedem Testtag. Dieses Jahr neu haben wir auch erstmals Live-Timing integriert. Und Kevin, ich glaube, wir werden uns auch im Rahmen von Starting Grid natürlich dem Thema Testfahrten widmen. Denn wir alle sind jetzt gespannt drauf. Wer ist denn der Schnellste? Wir wollen es wissen.
Ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Wir wollen vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss McLaren nicht unter den Teppich kehren. Die haben ja ihren eigenen Launch verbockt. Ja, die haben es ja nicht hinbekommen, das Auto so abzudecken, dass man es nicht schon vorher gesehen hat, zumindest teilweise. Ist man aus dem LKW gesehen. Es bleibt halt McLaren, das ist das Schöne. Es bleibt ein bisschen chaotisch. Haben aber einen sehr orangefarbenen, papayafarbenen Wagen vorgestellt mit blauen Aspekten. Fernando Alonso findet den Wagen natürlich fantastisch. Ja, und bin sehr gespannt darauf, wie sich das entwickelt. Wir haben ja auch nächste Woche in Starting Grid live besprechen. Donnerstag, 1. März, 20 bis 22 Uhr hier auf meinsportradio.de. Es gibt für euch die Möglichkeit anzurufen. Addet mich bei Skype unter Kevin_Scheuren. Dann können wir euch über Skype hier mit in die Sendung holen. Oder ihr ruft einfach mal an nächste Woche. Die Nummer werden wir dann noch auf unseren Social Media Kanälen posten. Und vielleicht noch eine interessante News an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Christian, aber ich gehe mal davon aus. Sean Bull, das ist ja der Designer, der unter anderem jetzt auch den Helm von Marcus Ericsson designt hat, der sagt dir was, ne? Den kennst du natürlich.
Ja, ja.
Der ist jetzt offiziell im Grafik- und Designteam von Renault Sport untergekommen.
Ach, tatsächlich.
Der hat's geschafft.
Das ist tatsächlich eine Neuigkeit für mich.
Ja, der hat's geschafft. Der wurde von Renault engagiert. Ab dem 1.3. ist er Teil des Renault Sport Teams und auch in der Formel 1 Abteilung wird er sich wohl designtechnisch dann austoben dürfen. Also werden wir eventuell bald einen Renault Design von Sean Bull tatsächlich sehen. Und das freut mich persönlich sehr für ihn, denn hat sich ja ordentlich reingehängt und es war eigentlich nur der Frage der Zeit, bis sich mal irgendein Team diese Dienste sichert. Denn die Designs, die er macht, die könnt ihr euch ja auch auf seinem Twitter-Kanal ansehen, die sind schon richtig cool, ne?
Absolut, und wir haben auch immer wieder Renderings, er hat ja da verschiedenste Dinge gemacht, haben wir immer wieder auch bei uns auf der Seite verwendet mit seinem Einverständnis, also freut mich tatsächlich auch, ja, und da bin ich mal gespannt, wie der nächstjährige Renault dann aussieht. Ja,
ich auch. Wir sind aber auch gespannt darauf, was ihr zu sagen habt, nächste Woche Donnerstag, 1. März, 20 bis 22 Uhr, Starting Grid Live, hier auf meinsportradio.de, ruft an, schreibt eine Mail, beteiligt euch in der Diskussion, was auch immer ihr auf dem Herzen habt rund um die Formel 1 nächstes Jahr. Wir werden darüber sprechen. Christian Nimmervoll wird dabei sein, Ole Waschkau wird dabei sein, meine Wenigkeit Kevin Scheuren wird dabei sein. Ja, und dann werden wir alle über die Formel 1 diskutieren. Christian, vielen Dank für das kurze Update heute.
Bitte gern.
Und es bleibt natürlich nur eins zu sagen, keep racing.
Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Adde Kevin bei Skype über kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82 36 9469. Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr, auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Keep racing. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.